Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und heute haben wir eine kleine Vorgeschichte, wie wir zu diesem Cast gekommen sind. Im März 2016 haben mich zwei Leute angeschrieben und haben gesagt, hallo Manu, ich bin der und der und ich heiße so und so. Der eine war der Mario. Liebe Grüße an Mario von Retro Games e.V. in Karlsruhe, der mir immer wieder mal gerne Mails schickt und sagt, hier, schau dir doch dieses iOS-Spiel an, das ist super. Und fast zeitgleich hat sich Dennis Strillinger bei mir gemeldet. Guten Morgen, Dennis.
Guten Morgen.
Und hat das gleiche Spiel empfohlen, über das wir heute reden wollen. Und warum diese lange Einleitung? Weil es tatsächlich bis jetzt gedauert hat, bis ich diese beiden herzlichen und ehrlichen Empfehlungen mir angeschaut habe. Und ich muss sagen, ich möchte mich entschuldigen bei dir, Dennis, und bei Mario, dass ich dieses Spiel nicht sofort angeschaut habe, weil es, so viel kann ich schon vorwegnehmen, es ist eins der besten Spiele, die ich bis jetzt auf dem Smartphone gespielt habe. So, also wenn das nicht eine Erwartungshaltung erzeugt, dann weiß ich auch nicht. Aber kommen wir erstmal zu unserem Gast. Ich habe dich dann noch mich angemailt und Dennis, es hat tatsächlich geklappt, wir podcasten endlich. Guten Morgen, Dennis.
Guten Morgen, Manu. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Hast du noch dran geglaubt, dass dieser Podcast zustande kommt?
Nein, ich habe eigentlich gedacht, vielleicht entwickelt sich das irgendwann mal so, dass wir vielleicht auf einen anderen Titel gemeinsam kommen und dass der ein bisschen aktueller ist. Wir haben ja dann auch gesagt, ja, jetzt macht es vielleicht irgendwie nicht mehr so viel Sinn, den ranzunehmen. Jetzt ist der nicht mehr ganz so aktuell oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, klar, stimmt. Und gibt ja auch zigtausend neue Spiele, die es quasi verdienen, besprochen zu werden. Aber als du mir geschrieben hast, musste ich sehr schmunzeln und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du im Nachzug jetzt doch so dermaßen begeistert bist, weil ich auch einfach finde, dass es das echt verdient hat.
Ja, bevor wir aufs Spiel eingehen, was es ist, noch kurz ein kleiner Disclaimer vorneweg. Als du mich angeschrieben hast, war das eigentlich kein Problem mehr aus unseren Ethikrichtlinien heraus, weil du hast ein Café betrieben zu der Zeit und hast dich als Hörer eben vorgestellt. Übrigens, danke für das Lob. Du hast gesagt, Insert Moin sei für dich das akustische Erbe der G. Das fand ich ein sehr schönes Kompliment, das nehme ich natürlich gerne an.
Gerne, ja.
Und da hast du mir eben auch geschrieben, du hast früher bei Blue Byte gearbeitet, dann auch bei Astragon und bist dann aber aus der Branche ausgestiegen und hast ein Café mit deiner Frau eröffnet. Gibt es Café noch? Dann kannst du gerne sagen, wo man dich da treffen kann.
Ja, absolut. Das gibt es in Duisburg. Das ist die Krümelküche.
Toller Name, ja.
Danke. Und ja, wir sind ein veganes Café, ist also so ein bisschen Nische auch so von der Thematik her. Aber da steckt im Prinzip unser ganzes Herzblut drin. Wir haben sehr lange gearbeitet, irgendwie das zu renovieren und aufzumachen. Und in der Zeit, da war ich genau vorher noch in der Games-Branche tätig. Und als wir aber aufgemacht haben, zu zweit, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal zu zweit klarkommen und schauen, wie das so anläuft und ob das überhaupt angenommen wird. Und da müssen wir erstmal nur zu zweit arbeiten. Da können wir jetzt niemanden einstellen. Und deswegen haben wir jetzt eine ganze Weile erstmal so gearbeitet, haben dann doch auch Leute eingestellt. Jetzt inzwischen ist es aber so, dass der Laden gut genug läuft, sich sehr etabliert hat in Duisburg und Umgebung auch, im ganzen Ruhrgebiet eigentlich. Und daher konnte ich sagen, okay, dann versuche ich mich jetzt wieder ein bisschen rauszunehmen und gehe wieder in meinen alten Job, denn die Spielebranche mag ich ja nun mal auch dennoch gerne. Ich habe das jetzt mit meiner Frau gemacht, weil wir das Experiment wagen wollten und weil ich ihr dann natürlich hundertprozentig beistehen wollte.
Aber bevor ihr euch zu Bits liebt, durch den täglichen Aufeinandersitzen, hast du jetzt gesagt, du brauchst wieder was Kreatives und bist jetzt bei Astragon, früher Rondo Media, gell?
Richtig, ja, also Rondo Media und Astragon sind ja quasi fusioniert. Da gibt es jetzt die Astragon Entertainment und Astragon Sales and Services. Ich bin bei Astragon Entertainment und als Junior Producer da tätig.
Gut, also so viel zur Offenlegung. Für mich ist es jetzt in Ordnung. Ich sehe keinerlei Verbindung zwischen euch als großes Studio. Ich wüsste von keiner Verbindung zu Alike oder zu diesem Spiel oder zu irgendjemandem, der mit Love You to Bits tätig ist. Das kannst du, glaube ich, auch sagen. Gell? Aber nur zu, eben zur Einordnung, dass man eben weiß, wo du herkommst und aus welcher Sparte du sprichst. Du bist selber Entwickler.
So ist es richtig, aber ich mache keine heimliche Werbung, damit ihr alle Geld für unser Spiel ausgibt. So ist es nicht. Also ich habe nichts mit Love You to Bits zu tun, auch wenn ich das gerne hätte. Es ist so schön, da ist es ein Titel,
das wo hätte man gern selber gemacht.
Ganz genau. Absolut, ja, wo man sehr stolz drauf sein könnte. Ja, finde ich schon.
Gut, dann erklär doch unseren Hörern und Hörerinnen mal, was ist Love You to Bits? Kurz vorweg, es gibt's, ich habe gesagt, das ist das beste Smartphone-Spiel seit langem. Es gibt's für iOS und Android, aber inzwischen, habe ich gesehen, arbeiten sie auch an einer PC- und an einer Mac-Version. Also auf Steam Greenlight ist es schon durchgewunken und kommt im April jetzt raus. Also von daher kann man gerne weiterhören, auch wenn man kein Smartphone-Spieler ist. Aber jetzt du, was ist Love You to Bits?
Ja, Love You to Bits ist ein, ein Puzzle Plattformer würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil das wenig Jump'n'Run-Elemente hat, aber es ist schon irgendwie ein Puzzlespiel auf einer 2D-Basis und von daher, ja, man kann es am ehesten mit Tiny Thief vergleichen, was wahrscheinlich auch viele von unseren Hörern jetzt gerade kennen. Das ist ja auch ein sehr bekanntes iOS- und Mobile-Spiel, wo man ja im Prinzip per Fingertipp auf dem Screen die Figur durch die Gegend steuern kann. Eigentlich kann man fast sagen, es ist eher wie ein Point-and-Click-Adventure.
Wollte ich nämlich gerade sagen. Genau. Also es sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein Puzzle-Plattformer, aber du hast schon gesagt, es gibt keine Plattform-Elemente.
Ja.
Es hat nur die Optik, sondern es benutzt zwar Plattformen und verschiedene Ebenen, aber es erinnert sehr stark an klassische Point-and-Click-Adventures. Aber ohne Dialogsystem. Also richtig. Du läufst mit der Hauptfigur, das ist so ein kleiner, was ist denn das, ein kleiner Astronaut mit so einer rosa Feder auf dem Kopf, gell?
Ja, irgendwie sowas.
Also sehr putzig, ein unglaublich süßer Artstyle, so schon Comic-Grafik, aber eben auch sehr variantenreich. Da kommen wir gleich dazu zum Artdesign.
Ja.
Du läufst mit einer Figur durch Tippen an eine bestimmte Stelle und wenn du ein Objekt antippst, dann kommt dort immer ein kleines Hand-Icon. Und dieses Hand-Icon kannst du dann gesondert antippen. Das heißt dann zum Beispiel, was weiß ich, dann bist du an einem Blumentopf und dann hebt er den Blumentopf auf. Wenn du jetzt aber vorher zum Beispiel eine Gießkanne eingesammelt hast, dann erscheint an dieser Stelle zum Beispiel bei dem Blumentopf keine Hand-Icon mehr, sondern ein Icon mit einer Gießkanne, was dann dazu führt, dass der Charakter den Topf gießt und dann wächst zum Beispiel eine Pflanze raus. Ja, also so klassische Point-and-Click-Rätsel-Geschichten, benutze Objekt A mit Objekt B, aber sehr, sehr simplifiziert, damit es eben auf dem Smartphone oder auf dem Tablet-Display auch flüssig spielbar ist. Also keine Inventarverwaltung, keine Verben, die man auswählen muss, alles mit einfachen Klicks erreichbar. Aber es ist gar kein Nachteil für dieses Spiel, gell?
Nee, gar nicht. Also im Gegenteil. Es macht gerade auf der Smartphone-Oberfläche finde ich es immer ein bisschen hakelig und frickelig.
Ansonsten meinst du aber jetzt nicht hier,
oder? Nee, nicht hier, sondern ansonsten bei anderen Adventures finde ich es, wenn man da dann tatsächlich ein Item-Management hat oder wenn man da Befehle auswählen müsste, das finde ich schon immer ein bisschen kompliziert. Ja. Und der Nutzfaktor für diese Steuerung sozusagen, der ist dem Spiel extrem zuträglich und dienlich. Hast du das Spiel gerade auch aufgemacht?
Ja, genau. Ich wollte gerade die Hintergrundmusik ein bisschen laufen lassen, weil es so schön ist.
Die ist auch wirklich traumhaft schön, ja. Und das ist eigentlich perfekt. Also die Steuerung, dass du wirklich nur Ein-Klick-Commands hast sozusagen, die ist perfekt. Ja. Alle Items, die man theoretisch, mit denen man interagieren kann, die leuchten in dem Moment auf, wenn man in der Nähe ist. So dass man auch bemerkt, was man alles benutzen kann. Im Prinzip muss man eigentlich, wenn man, ich sag mal, nicht weiterkommt oder so, muss man eigentlich nur überall langlaufen und schauen, was man verwenden kann. Und irgendwann kommt man höchstwahrscheinlich auf die Idee, wie man den Gegenstand, den man dann vielleicht gefunden hat, woanders einsetzen kann.
Genau. Also sehr simpel, aber trotzdem schafft es dieses Spiel, durchaus auch so knifflige Kombinationen rauszufinden, weil es ist alles zwar einerseits sehr naheliegend, also Gießkanne, Blumentopf und so weiter. Wenn man es dann mal hat, dann ist es immer sehr offensichtlich. Aber jeder Level, also genau, das haben wir noch gar nicht dazu gesagt, es ist kein Point-and-Click-Adventure mit einer durchgehenden Welt. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie bei Monkey Island, dass man irgendwie rechts rausläuft und dann kommt irgendwie ein neuer Screen oder es gibt keine Übersichtskarte, sondern es ist in kleine Kapitel unterteilt. Also richtig. Das Ganze hat so eine Weltraumthematik, der Hauptcharakter ist eben so ein kleiner Pilot. Und zur Story kommen wir gleich noch. Und die Weltraumdame wird in Stücke zerlegt. Also er hat eine Freundin, die so eine kleine Roboterdame ist. Mhm. Und die wird in Stücke zerlegt durch einen Angriff. Deswegen Love You to Bits. Und die Aufgabe ist, diese Roboterdame wieder zu reparieren und diese Einzelteile wieder zu finden. Und so typisch die Oberfläche, wie bei so ganz vielen Smartphone-Spielen, sind in so Welten unterteilt. Und in jeder Welt kannst du dann eben ein Stück wiederfinden. Richtig. Und dadurch haben die Macher auch eine wahnsinnige Vielfalt geschaffen. Also jeder Planet sozusagen, den du anfliegst, hat einen Teil. Und dadurch sind die Welten untereinander auch völlig autark. Also die toben sich so dermaßen aus bei diesem Spiel, dass du manchmal auf einem Planeten bist, der aussieht wie bei Der kleine Prinz zum Beispiel. Ja? Dass du ja wirklich nur so eine Kugel hast und du läufst direkt um den Planeten rum, weil es halt ein Mini-Planet ist. Oder du landest in einer Weltraumbar, die dann irgendwie Anspielungen an die Cantina-Bar aus Star Wars hat. Richtig, oder, ja. oder. Du läufst manchmal bist du einfach nur in einem Park. Also es ist einfach komplett offen, dieses Spiel.
Ja.
Und trotzdem hat es aber einen übergreifenden, einen einheitlichen Look. Es sind jetzt nicht so einzelne Level wie bei Angry Birds, wo man sagt, ja, ist halt einfach ein Arcade-Spiel, sondern jedes sieht komplett anders aus. Jedes ist komplett anders von den Rätseln, von der Mechanik. Unglaublich kreative Sachen drin, aber trotzdem hat es alles einen Zusammenhang. Fantastisch.
Ja, vor allen Dingen, genau, den Zusammenhang, den du jetzt gerade ansprichst, das finde ich unglaublich faszinierend. Jedes Level sieht aus, als ob man da ein eigenes Spiel draus machen könnte. Ja, vom Look
genau
her.
Genau den Satz habe ich mir nämlich hier notiert. Ach, jeder, ja, okay, Level könnte ein eigenes Spiel sein. Ja,
richtig. Genau. Und trotzdem fühlt sich das alles unglaublich homogen an. Man hat einfach das Gefühl, man ist an ganz vielen verschiedenen Stellen im Universum und ja, die sehen halt anders aus. Dann bist du da in dem Park oder dann bist du da irgendwie auf so einer, da gibt es ein Level mit wie so ein Tempel mit Lava und allem drum und dran, irgendwie, was weiß ich, so eine Tempel oder religiöse Stätte. Dann gibt es hier genau die Cantina oder diese Arcade, und das ist eins meiner Lieblingslevel. Wo er in so einer Arcade ist und tatsächlich Videospiele spielen muss, um weiterzukommen. Das sind dann sogar Spiele im Spiel, also da Levels im Spiel.
Sogar mit VR-Level, gell? Dann setzt er einmal den VR-Helm auf und ist dann in einem eigenen Level sozusagen.
Ja,
in dem Level.
Ja, das ist unglaublich. Also manchmal tatsächlich verzettelt man sich innerhalb eines Levels auch noch in so einer Unterstruktur, in so ein Sublevel, was halt da drin im Prinzip existiert. Und ich habe in dem Moment zum Teil auch gedacht, ja, okay, wo muss ich jetzt lang, was muss ich hier machen? Und dann kam ich da raus und kam wieder in das eigentliche Level zurück. Und ich habe gedacht, ach ja, stimmt. Das war ja jetzt gar kein separates Level. Also das haben die unglaublich clever gelöst, den Spieler da so einzusaugen. Also gerade für einen Mobile-Titel finde ich das extrem bemerkenswert.
Und wie du schon gesagt hast, diese Kreativität, jeder Level könnte ein eigenes Spiel sein, das ist wirklich nicht übertrieben.
Nee.
Also allein der Level, den ich gesagt habe mit Der kleine Prinz, wo du quasi um den Planeten rumläufst, man muss sich dir so vorstellen, du siehst also die Kugel ist so quasi so aufgeschnitten, du siehst quasi auch den Erdkern und die Welt ist unterteilt in vier Abschnitte und das sind die vier Jahreszeiten.
Ja.
Und dann läufst du halt oben links ist dann der Winter und rechts ist dann der Frühling und dann hast du halt Rätsel, dass du zum Beispiel da ist dann ein Schneemann und der Typ hat was du willst und dann musst du halt erst eine Karotte besorgen. Das heißt, du musst halt erst im Frühling irgendwie was anbauen, damit du dann im Herbst das ernten kannst
das
und so weiter.
Das ist unglaublich clever, ja.
Oder dann im Sommer ist dann halt ein Eimer, weil da eine Sandburg ist und dann holst du halt den Eimer und dann musst du im Schnee holen damit und dann beim Lagerfeuer schmelzen. Es ist so fantastisch und du könntest allein aus diesem Level könntest du, glaube ich, 80 weitere Level bauen, um ein komplettes Spiel zu machen, was dann halt irgendwie Scheibenwelt oder sowas heißt, ja?
Ja.
Oder. Also die sind so, da ist so viel Herzblut reingeflossen.
Ja.
Und deswegen erinnert es mich auch sehr stark an so Spiele wie Limbo oder Braid. Ich finde, es ist auf einem kreativen Level wie diese Spiele. Die man ja so hochhält und die so gefeiert werden.
Ja.
Und wenn man Limbo schon geil fand, weil das irgendwie so, es gibt ja sogar eine Anspielung an Limbo. Es gibt ein Level, wo dann eben auch so mit so Schatten gearbeitet werden, mit einer unglaublich geilen Pointe am Ende, die wir nicht spoilern.
Richtig.
Wo dann das Licht am Ende angeht. So gut, so gut. Und also ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, weil das wirklich sich so anfühlt, so, Leute, ihr habt so viele Ideen in diesem einen Level schon und zack, die nächste Welt und da ist wieder alles völlig anders und auch die Rätselmechaniken nur noch mal ein Beispiel. Es ist nicht immer so, dass du gehst dorthin, hebst den Gießkanne auf, gehst zurück, gießt irgendwas und dann passiert was und dann kommt das nächste. Sondern dann bist du auf einmal im nächsten, deswegen komme ich auf Braid. Im nächsten Level war das auf einmal dann mit so Zeitsprüngen, dass du mitten im Level auf einmal beamst dich irgendwo anders hin und du kapierst, okay, das ist jetzt, auf diesem Planeten gibt es irgendwie, ist der Fluxkompensator kaputt und es gibt Risse im Zeitraumkontinuum. Ja. Und dann musst du auf einmal so querdenken, weil du dann Sachen erledigen musst, die dir dann in der Zeitschleife, in der nächsten Zeitschleife wieder was bringen und so weiter und so fort. Oder manchmal musst du ein Level rückwärts spielen.
Also genau, Wahnsinn. Richtig. An dieses Rückwärtslevel habe ich auch gerade gedacht. Und ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob das genau das gleiche war tatsächlich. Aber
dann, es gibt zwei mit so Zeitsprüngen.
Ja. Und so, ja. Da, wo du wirklich in der Zeit zurückgeworfen wirst, und dann ist da, vorher lag da jemand und hat irgendwie, oder stand jemand und hat Wache gestanden, irgendwie eine Wache oder sowas, und im nächsten Zeitsprung stand der da noch gar nicht oder stand woanders, und dann siehst du aber irgendwie einen Gegenstand, den du nutzen kannst, und denkst dir, ach, deswegen war das gerade so. Mhm. Und ja, genau, das ist dieses um die Ecke denken, das hast du ja in mehreren Levels auch. Also die Rätsel, die sind halt auch nicht nur kombiniere X mit Y, sondern genau diese dieses Zeitsprung um die Ecke denken. Dann gibt's irgendwie ein Haus, so ein Grusel Mystery Haus, wo man in eine Tür reingeht und dann irgendwo anders auf einer anderen Ebene des Hauses, quasi auf einer anderen Etage rauskommt. Da muss man sich also irgendwie 4 oder 5 Ebenen muss man sich merken, weil überall irgendwas ist. Ja. Dann muss merken, in welcher Tür man irgendwie wieder zurückkommt, dahin, wo man gerade irgendwie den neu gefundenen Gegenstand benutzen muss. Also es ist extrem vielseitig. Ich habe das hauptsächlich im Bett gespielt, so vorm Schlafen, und habe dann zum Teil da irgendwie eine Dreiviertelstunde an einem Level geknackt.
Und du Packnoob. Nein, Quatsch.
Ja, also bei einem habe ich glaube ich, dreimal versucht, bis ich es irgendwann gerafft habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nicht
aber nachgelesen. Das war dann, aber also ist aber eine Ausnahme, also da darf man jetzt nicht erschrecken. Nee. Level sind normalerweise wenn man es sofort irgendwie gleich erwischt, hat man das in 5 Minuten durch, aber so eine Viertelstunde kann man schon auch mal bei einem Level hängen. Das ist, aber so zwischen 5 bis 10 Minuten, oder? Ist so ein normaler Level, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also ich glaube, ich bin da tatsächlich so ein bisschen so ein Streuner-Typ. Ich gucke mir ziemlich viel an, und ich mag so bei explorativen Spielen, da gucke ich mir echt auch jede Ecke an. Ganz schlimm gerade bei Zelda, deswegen komme ich überhaupt nicht vorwärts. Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch länger gebraucht. Ich brauche insgesamt immer länger bei Videospielen als
die meisten meiner Freunde. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber ich meinte, es ist ja, für die Zielgruppe, es ist ja ein Mobile-Game, und diese Bushaltestellen-Kompatibilität ist bei dem Spiel nicht so ganz gegeben. Das muss man auch dazu sagen.
Es ist eher so ein Bahnspiel.
Es ist eher so ein Sofa- und Bettspiel, oder wenn man längere Haltestellen hat, genau. Ja. Aber es ist nicht so, wo man mal eben kurz zwischendurch ein Level spielt und weitergeht, sondern man muss schon in dem Level drin bleiben. Wenn man auch zum Beispiel mittendrin aussteigt, hat man manchmal die Bezüge nicht mehr. Also bei den normalen Level, wo einfach Item nach Item dann irgendwie kommt, geht es gerade noch so. Aber gerade bei diesen Zeitreise-Leveln oder wo man irgendwie rückwärts spielt, wo du wissen musst, was habe ich da gerade gemacht? Ach, dem habe ich jetzt irgendwie die Pistole gegeben, dann hat der das Seil durchgeschossen. Wenn du das jetzt irgendwie 2 Tage später weiterspielen willst, dann bist du A, völlig raus und wüsstest gar nicht mehr so genau, was da passiert. Also man sollte das schon am Stück spielen, diese einzelnen Level. Und mir ist es auch öfter so passiert, dass ich dann eben gesagt habe, ach, ich mache jetzt aus, Telefon, Kinder. Du musst die Level immer wieder von vorne dann anfangen. Also er hat dann auch, wenn du ausmachst, speichert er nicht. Oder ich weiß nicht, wie genau. Also ich habe es auf dem iOS gespielt. Manchmal so, wenn ich das nach 5 Minuten wieder aufgemacht habe, dann war der Level noch aktiv. Aber manchmal war es dann auch so, dass die Welt wieder neu gestartet ist. Ich konnte das nicht so richtig nachvollziehen, wann er das gespeichert hatte, den Zwischenstand, und wann nicht. Ja. Vielleicht hat es irgendwas mit dem iPhone-Speicher oder mit dem Multitasking von den Apps oder so zu tun, weißt du, dass er die dann irgendwann in den Sleep-Modus versetzt oder so.
Ja, das ging mir genauso. Also ich denke, so oder so, egal woran das jetzt liegt, empfiehlt sich das, ein Level am Stück durchzuspielen. Das stimmt. War auch die Dreiviertelstunde gerade ein bisschen übertrieben. Ich weiß nur, an einem Level, da habe ich ziemlich lang geknackt, weil das Rätsel, das habe ich irgendwie nicht gerafft. Aber die meisten anderen Sachen, die habe ich in einem Rutschen dann doch immer meistens so 2, 3 Level hintereinander weg. Das kann man schon machen, das stimmt. Ich habe mal, Entschuldigung, ich habe in der im Zuge dieser ganzen Kreativität und Überschwänglichkeit, in der wir uns hier gerade verbal bewegen, finde ich es halt sehr interessant, sich vor Augen zu halten, dass das ein 5-Mann-Team gemacht hat plus QA. Also es haben Leute noch getestet und Bugs halt gefixt und so oder Bugs gesucht. Aber an sich Game Design, Programming, Musik, Story, das waren 5 Leute.
Sind es überhaupt 5? Also ich habe mal geguckt, diese Macher heißen Alike Studio. Mhm. Die heißen so, ganz clever auch, weil es Zwillinge sind.
Richtig. Mark also und Xavi Terris, ja, aus Spanien.
Genau, das sind Zwillinge, die haben das mehr oder weniger hauptsächlich entwickelt. Und dann hast du ja vorhin schon Tiny Thief angesprochen. Der hat auch mitgearbeitet. Das ist dieser Putty oder wie, also das Studio Putty, das ist ein Einzelner, so wie ich das gesehen habe. Ist nicht so ganz klar auf der Webseite. Patty, ja. Der hat an Game Thief, nee, wie heißt das?
Tiny Thief.
Hat er mitgearbeitet, als das bei Five Arms war das, glaube ich.
Richtig, ja. Ja, sieht man tatsächlich am Stil, finde ich, sieht man total, das schon sehr. Ne?
Und Enric Yorda heißt dieser Putty-Entwickler. Ah, genau. Also okay. Von daher habe ich 3 Leute gezählt, aber klar, vielleicht weiß nicht, wer da noch alles so arbeitet.
Ich habe mir einfach die Credits vom Spiel mal angeguckt und da ist Marc und Xavi Terris, die sind Game Design, Art und Animation. Der Enric Yorda, der hat halt programmiert und dann gibt es noch Leute für Sound und für Story. Richtig. Okay.
Aber auf jeden Fall ein kleines Team und das ist deswegen erwähnenswert, weil es ist so gut vom Polish.
Ja.
Also diese Animationen, da ist so viel Liebe zum Detail drin und auch so viel unnötige Animationen, die fürs Spiel keinerlei Relevanz haben. Also meine Lieblingsstelle, die habe ich, glaube ich, 5-mal geklickt, da liegt so ein Ball oben in dem Haus, wo man die 3 Kinder für die Mutter wieder bergen muss.
Ja.
So eine Menschen, so eine alte. Und dann liegt da einfach ein Ball im Kinderzimmer und dann trittst du gegen den Ball und der Ball knallt an die Wand und haut einfach gegen die Wand und prallt dir voll in die Fresse.
Ja.
Und der kleine Astronaut fällt halt um. Und das ist so putzig animiert, überhaupt wie der sich bewegt oder wenn er dann nicht in die Bar kommt, dann baut er sich aus Pappe irgendwie einen Helm und dann läuft er als kleiner Roboter rum.
Ja,
das ist so putzig animiert alles. Und auch so Details, dass eben, wenn das mit dem Ball, wenn du das dann nochmal machst, nachdem du den Level abgeschlossen hast, dann steht halt die Mutter oben und dann fängt die halt an zu kichern, wenn du das machst, ja. Also selbst an solche Stellen ist gedacht, das machst du ganz am Anfang und dann machst du sie eigentlich nicht mehr. Aber wenn du das dann machst und da ist jemand, dann reagiert diese Person da auch auf diese Situation. Also, und das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass da wirklich bis ins letzte Detail dran gefeilt und geschliffen wurde. Und das ist einfach so der Polish, den so ein Spiel dann halt auch braucht, gell?
Absolut. Wahnsinn. Ja, und das ist halt auch, das ist nicht nur ein wunderschönes Spiel, so vom Look her und vom Feel. Es ist nicht nur wirklich ausgezeichnet gepolished. Ich habe keinen einzigen Fehler oder Bug gefunden. Es ruckelt auch nicht oder so. Das ist halt auch großer Fanservice, weil da unheimlich viele Anspielungen sind. Du hast gerade schon Star Wars, Cantina und Limbo hast du schon genannt. Dann die Videospiele in der Arcade, da habe ich mal aufgeschrieben. Da gibt's ja irgendwie Automaten mit so, ich sag mal, nachgemachten Levels von Tetris, Mario Brothers, Zelda und Super Metroid. Mhm. Also es ist natürlich nicht klar, aber es ist super eindeutig. Braucht man jetzt nicht groß um die Ecke denken. Und es sind doch diverse andere in der Bar. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil das so viele Kleinigkeiten sind, die natürlich jetzt keine Story-Spoiler sind, aber es sind so hintergründige Anspielungen. In einer Bar, da hängt irgendwie hinter der Theke hängt ein Fernseher und da laufen immer so, also da gibt's einzelne Screenshots. Natürlich läuft da kein richtiger Film, das wäre zu aufwendig, aber ein Screenshot war eine Anspielung an Breaking Bad. Da stand halt einer in der Unterhose mit so einer Space-Kanone oder so. Ne? Und das ist wirklich faszinierend, an wie viele Kleinigkeiten die gedacht haben oder Gegenstände, die im Regal liegen. Oder?
Genau, aber die Sachen funktionieren. Also das Spiel wäre auch absolut geil, wenn es diese Anspielung eben nicht hätte.
Ja.
Das ist alles Bonus. Also man kann dieses Spiel auch spielen, ohne jemals von Mario gehört zu haben.
Klar,
oder. Ja. Also das sind alles Sachen, die nicht in die Mechanik eingreifen, dass man irgendein Vorwissen braucht. Also dieses Spiel ist einfach komplett eigenständig und das sind so Anspielungen, wo man merkt, da hatten die Designer einfach Bock drauf oder die haben selber halt eine Gaming-Affinität oder eine Serien-Affinität und haben das dann eben eingebaut.
Ja.
Unabhängig davon funktioniert das Spiel aber auf einer emotionalen Ebene auch fantastisch, was ich von so iOS oder Android-Spielen eigentlich gar nicht groß erwarte. Also das Da steckt so viel Liebe drin, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt nicht nur was die Technik und die Animation und so angeht, sondern es schafft es tatsächlich noch, trotz seinem arcadigen Auftreten und seinem so kurze Häppchen Auftreten, eine wahnsinnig rührende emotionale Geschichte ohne Worte zu erzählen. Und das muss man erstmal hinkriegen in so einem
Richtig,
Spiel,
oder? Ja.
Also diese Reise, vielleicht magst du da etwas zu sagen, diese Reise, wie er diese Einzelteile holt, warum die so emotional wird.
Ja, da gibt's ja zwei, drei Komponenten. Genau, jetzt kommen wir jetzt zur Story. Der Protagonist, der Cosmo, ich habe mal nochmal nachgeguckt, der sucht die Teile seiner Roboterfreundin Nova und reist ja deswegen in diese ganzen Level. Alle paar Levels, irgendwie so nach drei Levels oder so, gibt's immer so eine kleine Sequenz, wie so eine Videosequenz. Und in den Levels, lassen sich ja die jeweils, also in jedem Level lässt sich ein Teil von der Nova finden. Das ist so die Grundvoraussetzung, das Level überhaupt abschließen zu können. Aber es lassen sich auch optional so, ich sag mal, Memorabilia finden. Irgendwelche Gegenstände, die beiden irgendwann mal im Leben gemeinsam benutzt haben. Ein Jojo oder eine Socke oder was weiß ich, oder ein Kaktus oder so.
Ein Furby,
richtig. Und dann kann man, wenn man das Level abgeschlossen hat, kann man in so eine kleine Galerie gehen mit dem Sammelsurium an Memorabilia-Gegenständen. Und wenn man da drauf drückt, dann gibt es immer so einen ganz kleinen Schwarz-Weiß-Clip zu sehen, wie eine Erinnerung, was die beiden quasi mit diesem Gegenstand verbinden, welchen Moment in ihrer Beziehung. Das ist manchmal urkomisch, das ist manchmal traurig und rührend. Meistens ist es ziemlich abstrakt, weil Nova ist schließlich ein Robotermädchen und die hatte nicht so mit Gefühlen, würde ich jetzt mal behaupten. Also natürlich schon mit Gefühlen, aber nicht mit menschlichen Gefühlen. Das ist irgendwie ein bisschen anders. Die geht anders mit vielen Dingen um und das ist unglaublich witzig zu sehen, auch wie Cosmo dann auf sie reagiert. Und
es ist einfach auch rührend, komisch, sehr persönlich. Also sie schaffen es in diesen, das sind wirklich manchmal nur so ein, zwei Sekündchen-Clips.
Ja.
Manchmal, wie du gesagt hast, eher so ein bisschen albern. Da schaut sie durch so ein, wie heißen denn diese Dinge, wo man das so dreht? So ein
Kaleidoskop.
Kaleidoskop, genau. Und dann schaut sie durch und sieht Cosmo eben achtmal und dann nimmt sie das weg und dann stehen da acht Cosmos und dann blub, ist der Clip zu Ende. Ja? Das ist jetzt keine tiefere Bedeutung, ist einfach nur süß, einfach nur lustig. Manchmal ist es aber auch so ganz rührend. Dann liegt irgendwie Cosmo krank im Bett und dann bringt sie ihm halt eine Decke und legt sich dazu und dann sieht man, wie sie beide unter der Decke sind. Also und dann weiß man halt, okay, das ist irgendwie jetzt die Kuscheldecke geworden. Und,
genau. Ja.
Und zwischendurch wird dann eben auch erzählt, wie die sich getroffen haben. Also immer alle drei Level gibt es dann einen kurzen, wie so ein Comic-Panel mit so verschiedenen Bildern, wo man halt sieht, wie sie zum Beispiel das erste Date hatten oder wie sie sich kennengelernt haben. Und das, wie wir gerade schon gesagt haben, das Spiel wäre auch einfach nur völlig geil, wenn es nur diese einzelnen Level hätte. Ohne diese Memorabilia, ohne diese emotionale Geschichte wäre das schon ein tolles Spiel. Aber das noch obendrauf mit dieser herzerweichenden Musik, die dann auch noch da dazu gespielt wird, also das ist einfach das Komplettpaket, dieses Spiel.
Ja, richtig. Das ist halt extrem rund. Das ganze Gefühl ist unglaublich rund. Man denkt eigentlich, also ich habe an keiner Stelle gedacht, ja, aber das ist ein bisschen schade oder da hätte ich mir ein bisschen mehr davon gewünscht. So in keiner Sekunde. Und ich bin jetzt kein wahnsinnig kritischer Spieler. Ich nehme Spiele meistens für das, was sie sind und erfreue mich an dem, was mir daran Spaß macht, statt zu meckern, was da nicht drin sein könnte. Mhm. Aber das Spiel ist wirklich, das klingt halt doof und übertrieben, aber ich bin auch ein Mensch der Superlative. Das Spiel ist halt annähernd perfekt. So, ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand was dran zu meckern hat.
Wenn ich krampfhaft überlege, wüsste ich jetzt ehrlich nicht, was ich irgendwie anders machen würde wollen an diesem
Spiel. Genau. Nee. Richtig.
Es geht mir auch so, dass ich eher dann die positiven Seiten sehe, aber ich würde jetzt auch ganz klar ansprechen, zum Beispiel, keine Ahnung, die Rätsel sind zu einfach, ist es nicht, ja? Die Animationen sind irgendwie zu klein oder zu friemelig oder die Steuer, alles nicht. Also ich finde ehrlich gesagt nichts auszusetzen in diesem Spiel. Und man kann ja nicht mal sagen, es ist zu teuer.
Nee, selbst das nicht.
Es kostet 4 € im iTunes. Und das ist a steal, wie die Amis sagen würden.
Richtig, ja.
Und es gab sogar umsonst letzte Woche. Also Apple hat gesagt, wir schenken ja immer mal so die App der Woche raus. Und dann habe ich in dem Moment dann auch endlich mich mal wieder dran erinnert gefühlt, dass dieses Spiel jetzt ist. Also ich habe noch nicht mal was zahlen müssen jetzt für dieses Spiel. Jetzt habe ich total schlechte Gewissen. Also ich werde auf jeden Fall blind das nächste Spiel dieser Entwickler kaufen, weil ich jetzt, weil ich das versäumt habe. Und die wurden auch mit Preisen überschüttet, gell? Also das gibt so ein Screenshot, wo man diese ganzen Indie-Awards mit diesen Lorbeeren links und rechts sieht. Deswegen unbedingt, wenn ihr kein Smartphone oder kein Tablet habt, dann klickt euch auf jeden Fall bei Steam auf die Wishlist und dann werdet ihr informiert, wenn es dann für Steam rauskommt. Das muss man gesehen haben, dieses Spiel. Absolut. Ja,
richtig. Auch im Zuge der Recherche für unseren Podcast heute habe ich mir den Blog auch nochmal durchgelesen von den beiden, der auch zuckersüß ist, weil die ganz viele so Fan-Arts auch veröffentlichen, wo die zum Beispiel irgendwie Figürchen aus anderen Spielen dann in ihrem Grafikstil quasi umgesetzt haben.
Und oder so aus der Serie, gell? So von dieser neuen Netflix-Serie haben sie gerade eben auch die Figürchen dann.
Echt? Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Stranger Things, ja. Der neueste Eintrag, da sieht man diese vier Jungs da. Oder
stimmt,
diese vier
Kinder. Stimmt. Ja. Ja, das ist, also man merkt einfach, wie sehr die mit Herzblut auch Medienkonsumenten sind und das aber auf eine wahnsinnig schöne Art und Weise halt umsetzen. Und die machen das einfach, also man spürt die Überzeugung in allem, was die irgendwie so machen. Die sind Das muss ein unglaublich sympathisches Duo sein, denn sonst würden die nicht sowas Wunderschönes kreieren können, glaube ich.
Das merkt man dem Spiel echt an, wie sehr sie auch für dieses Thema da leben. Ja.
Und ich bin gespannt. Es ist Debütspiel, ne? Man muss ja echt auch sagen, mal abgesehen davon, dass sie schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, aber es ist deren Debüt und das ist schon wirklich faszinierend.
Total. Also da, die werde ich auf jeden Fall im Auge behalten, was die als nächstes machen. Ich hoffe, dass sie sich ihrem Stil treu bleiben und auch so diese Liebe zu Videospielen, die da drin steckt, dass die auch bleibt, wenn das Studio wächst und größere Spiele bei rauskommen. Manchmal verliert sich sowas ja ein bisschen, wenn dann größere Studios kommen. Ich glaube, wenn die da den Erfolg jetzt auch kriegen durch dieses Spiel und diese Anerkennung erfahren, und ich glaube, das ist passiert, also wenn Apple das jetzt auch eben kostenlos raushaut, ist es, glaube ich, schon auch so, dass sie da entsprechend schon vorher aufgefallen sind bei iTunes, dass Apple gesagt hat, geil, das Spiel wollen wir noch zusätzlich featuren und die dann entsprechend da auch nochmal entlohnt haben. Also ich glaube, es hat sich gelohnt, diese Arbeit reinzustecken in dieses kleine Spiel, weil das ist ja immer auch ein Risiko. Wie viel Arbeit steckst du rein? Die hätten das Spiel auch schon deutlich früher releasen können, wie wir angedeutet haben, hätte das da auch schon funktioniert. Aber diese Extra-Mile zu gehen, das brauche ich dir als, du hast bei Blue Byte und bei Studios gearbeitet, das ist, glaube ich, immer die größte Diskussion, gell? Wie viel Polish haben wir noch, um das rein zu buttern? Eigentlich ist es ja schon fertig, aber man könnte ja dieses Feature noch und man könnte hier noch, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Das ist, glaube ich, der schwierigste Teil an dem Spiel, dafür nochmal Ressourcen freizuschaufeln und diese Arbeit auch nochmal reinzustecken.
Ja, ich weiß halt nicht, das habe ich in der Recherche nicht rausgefunden, wie die das finanziert haben. Vielleicht haben sie vorher, wo die vorher in anderen Firmen gearbeitet haben, sich einfach viel beiseite geschafft oder so. Ich hätte jetzt nichts irgendwie von einem Crowdfunding oder so mitbekommen, glaube ich nicht. Und ja, ich weiß nicht so genau, bei so einem kleinen Team auch so einen Umfang zu machen. Ich finde, ich glaube, das Spiel hat irgendwie 23 oder 25 Level so rund. Und ich habe nach der Hälfte schon gedacht, boah, ich habe mein Geld ja jetzt schon dicke raus. So viel Spaß und Zeit, wie ich mit dem Spiel verbracht habe, ohne mich zu langweilen, im Gegenteil, immer weiterspielen zu wollen, finde ich absolut für einen Mobile-Titel finde ich das absolut ausreichend. Und das hat mich total glücklich gemacht, so von der Menge. Und dann kamen halt immer noch mehr Levels. Und jetzt am Ende dieser Levelstruktur, das letzte Level, was nicht anklickbar ist, ist halt quasi wie so ein Billboard oder so ein Werbe-Icon, wo man sieht, ja, bald kommen neue Gratis-Level raus. Also was ist mit denen los? Die schmeißen noch irgendwie mehr Gratis-Level hinterher. Also wenn sie dann irgendwann kommen. Der Hammer. Also ich bin extrem begeistert auch vom Umfang. Und da sind die 4 Euro super investiert. Und ich sehe das genauso wie du. Es ist absolut eins der besten Spiele, die ich auf dem Smartphone je gespielt habe. Und auch eins der wenigen, die ich durchgespielt habe. Weil bei den meisten Titeln guckt man so rein und findet das vielleicht ganz, ganz spannend und nett irgendwie. Und dann langweilt es einen vielleicht auch schnell. Ich glaube, das einzige andere Spiel, was ich so geliebt habe und wunderschön fand, das auch durchzuspielen, war Monument Valley.
Genau, das, also die zwei, die kann man auf einer Ebene stellen. Und ich finde, Love You to Bits ist sogar noch einen deutlichen Ticken besser als Monument Valley, weil es mehr Abwechslung hat.
Das also stimmt.
Monument Valley ist irgendwann zwar, ist auch genial für sich, aber das ist genau das, was wir meinen. Das wäre zum Beispiel eine Welt in Love You to Bits, wäre Monument Valley. Ja. Von der Idee mit diesen Türmchen und mit dieser Perspektive. Es ist großartig, Monument Valley, aber Love You to Bits, wenn man auf diese Abwechslung und auf diese Kreativität steht, dann muss man sich das anschauen.
Ja, das stimmt.
Also, mein Mann, so viel Lob und
Beleidigung. Ja. Ja. Aber das ist
also
ja das Schöne.
Vielen Dank für die Empfehlung auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Ich bin immer dafür, dass gerade so kleine Projekte mehr Aufmerksamkeit bekommen, statt nur der großen Indie-Projekte, was auch irgendwie ein Paradoxon in sich fast schon ist. Aber inzwischen ist Indie ja nicht mehr nur das Attribut eines kleinen, unbekannten Teams, sondern halt der Art, wie man ein Spiel macht. Und das kann ja durchaus auch extrem viel Aufmerksamkeit erlangen oder auch viel Geld einspielen. Und von daher, das ist ja wirklich ein Indie-Titel mit 5 Personen im Team und kaum bekannt. Da bin ich immer für zu haben. Ich finde das unglaublich charmant und erstrebenswert, weil die müssten sich ja nichts sagen lassen von einem Publisher oder von ihren Entwicklerkollegen, als da kommt der Lead-Designer an und sagt, nee, mach das mal anders. Die konnten da alles reinstecken, was die wollten, und genauso fühlt sich das an. Und deswegen ist es so authentisch und so ehrlich und so wunderschön.
Wunderbar. Also geht raus und spielt Love You to Bits. Wie gesagt, bald auch auf Steam zu haben. Ich würde ehrlich gesagt, ich kann mir das zwar auch gut vorstellen, mit Maus und so darum zu klicken, aber es ist auch eine perfekte Steuerung auf dem Touch-Display. Also ich würde da, wenn man jetzt beides hat, dann würde ich sagen, kann man wunderbar. Also ich habe es auf einem kleinen iPhone-Display gespielt und das ist völlig ausreichend. Man hat nie das Gefühl, es ist zu fummelig oder zu friemelig. Muss man jetzt auch nicht irgendwie unbedingt auf dem Tablet spielen. Von daher kann man da schon zuschlagen. Und ich habe auch nichts mehr gefunden, wo Mark und Xavi vorher gearbeitet haben, aber sie haben gesagt, dass sie schon Jahre Erfahrung haben in Videospielentwicklung. Also vielleicht, wenn irgendjemand was weiß, haut's mal in die Kommentare. Kann gut sein, dass die irgendwie bei größeren Studios früher gearbeitet haben, aber das habe ich auf die im Vorfeld auch nicht mehr entdeckt.
Nee,
da schweigen sie auf jeden Fall drüber.
Ja, kann sein. Wie gesagt, halt bei Tiny Thief, und ich glaube, die haben so bei, also im Animationsfeld haben die auch mitgearbeitet, aber kann ja auch sein, dass sie dann irgendwie an Filmen oder so gearbeitet haben, an weiß nicht, Animationsfilmen und wie auch immer. Habe ich jedenfalls auch nicht mehr zu entdeckt.
Gut, dann freue ich mich auf die weiteren Level. Wie gesagt, Umfang ist schon ausreichend genug, aber ich nehme da gerne noch mehr Level kostenlos entgegen.
Ja.
Dann danke ich dir für diesen Besuch. Es war ungefähr so harmonisch wie dieses Spiel. Da danke ich dir dafür.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, bei einem meiner Lieblingspodcasts mal dabei zu sein.
Ist ja voller Lobhudelei in alle Richtungen, dieser Podcast.
Ja, natürlich.
Dann hören wir uns morgen wieder an gewohnter Stelle mit einem neuen Spiel. Tschüss.